Soweit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Und mitgehört hat der Virologe Martin Stürmer vom IMD-Labor in Frankfurt. Guten Abend, Herr Stürmer.
Ich grüße Sie. Guten Abend.
Herr Stürmer, verpflichtende Corona-Tests für Rückkehrer aus dem Urlaub. Wenn man mal die juristische und die ökonomische und die politische Komponente ausklammern, für wie sinnvoll halten Sie das aus virologischer Sicht?
Ja, es besteht eine gewisse Gefahr. Also grundsätzlich bin ich natürlich auch dafür, möglichst viel zu testen, um Klarheit zu schaffen. Das Problem, was ich jetzt sehe bei einer isolierten Testung, womit man sich sozusagen die Quarantäne ersparen kann, liegt darin, dass gerade die letzten Tage im Urlaub, wo man ja Abschied nimmt von vielleicht Leuten, die man kennengelernt hat, wo man in einem Transfer vom Hotel zum Flughafen sitzt, wo man am Flughafen sitzt und fliegt, wenn man sich dort infiziert mit einem Test direkt am Flughafen, negativ getestet wird und sich in einer falschen Sicherheit wiegt, weil das Virus eben erst ein paar Tage später wirklich anfängt, sich im Körper zu vermehren und dann rutschen uns diese Betroffenen durch die Lappen. Also grundsätzlich testen gut, aber bitte mit einer anderen Strategie.
Wie sähe die Strategie aus?
Ja, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, dann wäre das im Prinzip die initiale Testung, eine relativ kurze Quarantäne angeschlossen von 4 bis 5 Tagen vielleicht, dann einen zweiten Test, der sozusagen dann die Freigabe erteilt, um wieder am Alltagsleben teilzunehmen.
Wie der Vorschlag im Moment vorliegt, wenn dann am Flughafen tatsächlich getestet würde. Wir haben die eine Unwägbarkeit, die Sie gerade genannt haben, wenn man sich unmittelbar vor dem Rückflug infiziert hat, ist das Ganze noch nicht nachweisbar. Und die andere Unwägbarkeit ist doch auch so ein Test, der dauert doch. Und wenn ich mich am Flughafen testen lasse, habe ich doch im ungünstigsten Fall schon meine Liebsten zu Hause in den Arm genommen und begrüßt, bis ich dann das Ergebnis bekomme. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist richtig. Wenn man das sozusagen im normalen Testszenario durchführen würde, haben Sie vollkommen recht, dann würde das optimalerweise 24 Stunden dauern, bis ich ein Testergebnis habe. Nun ist es ja so, dass an einigen Flughäfen schon Teststationen existieren, die relativ schnell ein Ergebnis liefern. Das ist natürlich für die Masse der Betroffenen oder der Rückkehrer wahrscheinlich gar nicht zu managen. Insofern muss man auch da in Kauf nehmen, dass man eine gewisse Lücke hat. Wie gesagt, alternativ wäre es so, dass man eben, wenn man zurückkommt aus einem Risikogebiet, sich tatsächlich in eine kurze Quarantäne begibt und dann entsprechend auf die Testergebnisse wartet. Dann würde man diesen Punkt auch umgehen können.
Sie haben die Masse der Rückkehrer gerade angesprochen. Nun wissen wir seit gestern Abend, dass 80% der aus dem Ausland eingeschleppten Infektionen angeblich gar nicht aus sogenannten Risikogebieten kommen. Jetzt hat das Gesundheitsministerium offenbar darauf reagiert. Jetzt sollen alle Rückkehrer aus dem Ausland grundsätzlich getestet werden können, heißt es in einem Entwurf einer Verordnung, aus der der Spiegel zitiert. Und zwar, soweit deren Einreise noch nicht mehr als 72 Stunden zurückliegt. Die Kosten, die sollen dann die gesetzlichen Krankenversicherungen übernehmen, und zwar aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. Lässt sich sowas überhaupt von den Kapazitäten her managen?
Ja, da befürchte ich, dass wir dann doch irgendwann an unsere Grenzen kommen. Und man muss das Ganze ja noch etwas weiterziehen. Wenn ich jetzt sozusagen die Nicht-Risikogebiete im Ausland auch als Testgrund nehme, also die Rückkehr aus einem solchen Gebiet, was mache ich denn mit unseren Urlaubsgebieten hier in Deutschland, wenn wir also den Rückreiseverkehr von der Nord- und Ostsee, von den Mecklenburger Seenplatten aus dem Bayerischen Wald, wo man ja auch durchaus an bestimmten Regionen gesehen hat, an Bildern, wie eng es teilweise zugeht, auch da besteht ja ein gewisses Risiko, sich zu infizieren, gerade im Kontext der steigenden Zahlen in Deutschland, muss man da nicht auch testen. Und wenn wir das alles zusammenzählen, dann kommen wir auf eine doch nicht unerhebliche Testzahl, die uns möglicherweise dann eben auch nicht mehr den Raum lässt, andere Projekte, die meiner Meinung nach wichtiger wären, umzusetzen, wie zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Pflegeheime und so weiter.
Nun hat sich heute RKI-Chef Lothar Wieler erstmals seit Wochen wieder an die Öffentlichkeit gewandt. Werten Sie das als Zeichen, Herr Stürmer, dass wir gerade an einem entscheidenden Punkt angelangt sind, nämlich ob die zweite Welle kommt oder nicht?
Ja, definitiv. Ich denke, dass die Zahlen, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, wirklich, ich will jetzt nicht sagen beängstigend sind, aber doch schon ein deutliches Warnzeichen darstellen, dass das Infektionsgeschehen auch in Deutschland zunimmt, nicht nur eben bei unseren europäischen Nachbarn zum Teil. Das ist sicherlich nicht nur auf Reiserückkehrer zurückzuführen, sondern, da stimme ich Herrn Wieler vollkommen zu, doch auch einer gewissen Sorglosigkeit in der Bevölkerung geschuldet. Und insofern finde ich es wichtig und richtig, ein solches Signal zu setzen und wirklich auch nochmal an alle Mitmenschen hier zu appellieren, die gute Ausgangsposition, die wir aktuell immer noch haben, nicht weiter zu riskieren.
Das RKI musste anfangs auch ziemlich Kritik einstecken, auch dafür, dass es mit Statistik vielleicht nicht so hundertprozentig sauber umgegangen ist. Welche Figur macht Ihrer Meinung nach das Robert-Koch-Institut?
Ja gut, am Anfang haben wir natürlich das Problem gehabt, und das ist, glaube ich, nicht nur dem RKI geschuldet, dass es verschiedene Parameter gab, die wir zur Beurteilung des Statuses der Pandemie herbeigezogen haben. Da war am Anfang die Zahl der Neuinfektionen, dann hatten wir eine Verdopplungszeit, dann hatten wir den Reproduktionsfaktor, den geglätteten Reproduktionsfaktor. Und ich glaube, dass das in der Kommunikation vielleicht zu simpel ist, dem Bürger immer wieder eine neue Zahl vorzusetzen und damit wieder den Fortgang des Lockdowns zu argumentieren. Man hätte, glaube ich, von Anfang an argumentieren können, dass eine Pandemie sich eben nicht nur aus einzelnen Zahlen zusammensetzt, sondern dass es viele, viele Parameter gibt, die den Verlauf einer Pandemie bestimmen. Und ich denke, das hätten die Mitbürgerinnen und Mitbürger auch so verstanden. Aber insgesamt trotzdem bin ich der Meinung, dass Deutschland insgesamt sehr gut reagiert hat und wir aufgrund dessen auch eine günstige Ausgangsposition haben.
Im Moment wissen wir nicht so richtig, wie es weitergeht. Das heißt, wir wissen es eigentlich schon die ganze Zeit nicht. Die Hoffnung immer noch auf einen Impfstoff. Glauben Sie, dass wir auf absehbare Zeit einen Impfstoff kriegen werden?
Ja, ich bin immer noch optimistisch, dass wir im nächsten Jahr, wahrscheinlich Jahresmitte, einen Impfstoff zur Verfügung haben. Auch wenn jetzt sich Berichte vermehrt zeigen, dass Antikörper gerade bei Patienten, die einen milden bis asymptomatischen Verlauf haben, die Antikörper relativ schnell im Blut wieder nicht mehr nachweisbar sind. Nichtsdestotrotz denke ich, dass der Impfstoff eine gute Charakteristik bis jetzt oder die Impfstoffe gute Charakteristiken in den Studien gezeigt haben. Und wir müssen jetzt die nächsten Monate abwarten, wie die großen klinischen Zulassungsstudien aussehen und wie weit wir denn tatsächlich im nächsten Jahr diesen Impfstoff haben. Aber wie gesagt, noch bin ich da zuversichtlich.
Würde das dann bedeuten, wenn die Immunisierung eben nur ein paar Wochen anhält, dass es dann funktionieren könnte, wenn man einfach dann eben auch alle 6 Wochen oder alle 8 Wochen oder wie oft auch immer nochmal nachimpft?
Das ist genau das Problem, was ich denn letztendlich sehe. Wenn wir natürlich in eine solche Strategie verfallen müssen, bin ich mir nicht sicher, inwieweit die Akzeptanz eines solchen Impfstoffs dann wirklich entsprechend ist und ob das denn tatsächlich Sinn macht. Man wird wirklich abwarten müssen, was die Studienergebnisse zeigen, mit welcher Strategie man letztendlich arbeiten muss. Aber das Gute, was man aus den Studien bisher weiß, dass zumindest der Impfstoff aus England, dieser Oxford-Impfstoff, dass der wohl auch den zweiten Arm des Immunsystems stimuliert, eben nicht nur die Antikörperbildung, sondern auch dafür sorgt, dass im Körper Zellen stimuliert werden, die sogenannten T-Zellen, die infizierte Zellen im Körper abtöten können. Und das wäre natürlich erstmal ein gutes Zeichen, weil dann haben wir doch vielleicht die Chance, dass ein solcher Impfstoff eine gewisse Schutzfunktion darstellt. Und wenn er eben auch nur dazu hilft, die Verläufe abzumildern und dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht so schlimm krank werden und möglicherweise auch die Folgeschäden eben deutlich geringer ausfallen werden.